Herzlich willkommen zum Podcast der Fürstfuhrer Privatbank. Heute ist zu Gast bei mir Christoph Mertens. Er leitet die Niederlassung Köln der Fürstfuhrer Privatbank. Guten Tag, Herr Mertens.
Hallo.
Die USA und der Iran, die verhandeln jetzt seit einigen Tagen über ein Kriegsende am Golf. Und da gibt es zwar noch so ein bisschen unterschiedliche Aussagen, was da alles dabei ist. Die Amerikaner sagen, alles verhandelt. Die Iraner sagen, nö, lange noch nicht. Aber immerhin, es wird zumindest verhandelt. Und wir haben auch die ersten Effekte schon direkt gesehen. Der Ölpreis ist sofort gefallen. Es gibt aber sicher einige Effekte, die uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten werden. Und über die wollen wir heute sprechen, das machen wir heute zum Thema. Denn der Krieg hat ja gezeigt, dass der Iran in der Lage ist, diese Lieferketten weltweit richtig zu beeinflussen oder auch zu beeinträchtigen, zu stören, wenn er die Straße von Hormuz dicht macht. Und in den Jahren seit der Pandemie haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, dass solche Unterbrechungen sich dann auch längerfristig auswirken können und eben nicht gleich wieder vorbei sind. Wie schätzen Sie es ein? Wie sieht es diesmal aus? Wie langfristig werden die Auswirkungen sein?
Das würde ich trennen in zwei Dinge. Einmal in die Lieferketten, die Sie gerade schon genannt haben, aber auch, was uns ja die letzten Wochen und ja Monate auch sehr stark begleitet hat, ist der Ölpreis. Und der Ölpreis, der reagiert ja, wie man das kennt, sofort auf Entspannung, gerade gesehen, in der Nacht unter das Vorkriegsniveau wieder gesunken. Und das ist halt die Auswirkung dieser Verhandlung. Also wenn verhandelt wird und die Straße von Hormuz offen bleibt, dann nimmt der Markt sehr schnell das Risiko raus und der Preis reagiert entsprechend. Die Lieferketten, die wir ja aus der Pandemie schon kennen, die reagieren ja deutlich langsamer, weil Routen sind unsicherer, Versicherungskosten steigen, Unternehmen werden vorsichtiger, halten mehr Lager und diese Kosten, die bleiben dann etwas länger im System und das ist genau der Effekt, der hier angesprochen wird. Also wir reden jetzt nicht nur über Öl und Gas, sondern auch über Chemie, Dünger oder auch Transportkosten und die Industrievorprodukte, die damit zusammenhängen. Und diese Effekte kommen dann zeitverzögert an, aber trotzdem, weil Sie den Vergleich gezogen haben, wir haben jetzt kein zweites 2022, wo wir diese extreme Inflation hatten. Damals waren wir über das Gas deutlich verwundbarer und diesmal sieht es eher nach einem Buckel aus, nach einem Inflationsbuckel. Der ist unangenehm, aber der muss nicht zwingend dauerhaft vorhanden bleiben. Also wir können es, glaube ich, bildlich sagen, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, aber das blaue Auge tut trotzdem weh.
Bleiben wir ganz kurz bei der Inflation, weil Sie es eben angesprochen haben. Energiepreise, klar, sind einer der Haupttreiber der Inflation. Und Sie haben es eben gesagt, Energie wird günstiger. Da müsste doch auch die Inflation jetzt wieder zurückkommen.
Ja, günstige Energie hilft erstmal natürlich, weil die steckt ja überall drin. Also an der Tankstelle, im Haushalt, beim Heizen, im Transport, aber auch schlussendlich natürlich in den Produkten, weil die Produktion daran gekoppelt ist. Und Inflation, auch da, funktioniert leider nicht wie ein Lichtschalter. Also man kann sie nicht ein- oder ausschalten. Wenn das Öl automatisch fällt, wird es sofort am nächsten Tag wieder günstiger, beziehungsweise sinkt die Inflation sofort wieder. Wir haben ja auf der Unternehmensseite häufig mit langfristigen Verträgen und Konditionen zu tun. Und die Lagerbestände, die sie teuer eingekauft haben und die Preise durchgesetzt haben, die sind erstmal da. Und das kennen wir alle. Preise gehen erstmal schneller hoch, als sie wieder fallen. Das sieht man auch im normalen Umfeld, im Handel und auch bei Dienstleistungen. Der Preis ist einmal akzeptiert und dann wird er selten schnell auch wieder zurückgenommen, wenn überhaupt zurückgenommen. Und die Inflationsrate kann in dem Kontext natürlich sinken mit sinkenden Energiepreisen. Das ist so. Aber das Leben wird dadurch nicht automatisch wieder billiger, sondern es wird wahrscheinlich eher mal nur langsamer, nicht teurer.
Jetzt können wir natürlich als Privatpersonen wenig gegen die Inflation machen. Wir können uns über Strategien überlegen, wie man hohe Kosten vermeidet. Aber die einzigen, die wirklich was machen können oder die da auch das Mandat zu haben, sind die Zentralbanken. Und da schauen jetzt natürlich alle wieder hin. Was machen die denn gerade gegen die Inflation?
Ja, die Europäer haben ja schon angefangen, das klassische Rezept quasi abzuarbeiten. Und das wären erstmal Zinserhöhungen. Wirkungsweise wäre dann entsprechend, dass die Kredite für Unternehmen als auch für Private teurer werden, die Nachfrage geht zurück und der Preisdruck, also der Konsum folgende Preisdruck, der lässt erstmal nach. Nur Wir sind gerade in einer Situation, die sehr undankbarer ist, weil es etwas schwieriger ist als diese klassische Abfolge und dieses klassische Regelbuch. Weil die Preise steigen ja nicht, weil die Wirtschaft so gut läuft und weil alle so viel konsumieren möchten, sondern die Preise steigen ja, weil die Energie und der Transport und die Vorprodukte alle teurer werden. Und gegen solche Inflationsursachen, da helfen höhere Zinsen leider nur begrenzt. Weil den Ölpreis, den kann die Zentralbank nicht senken. Und die Zentralbank kann auch nicht dafür sorgen, dass irgend nur ein einziges Schiff sicherer durch die Straße von Hormuz kommt. Und gleichzeitig ist es ja auch in Europa von der Konjunkturseite nicht besonders stark. Also da haben wir eigentlich eine erhöhte Zinslandschaft, die auf eine schwächere Konjunktur trifft. Und da besteht jetzt natürlich wiederum die Gefahr, wenn wir zu stark in die Zinserhöhung reinrutschen, dann riskieren wir natürlich, das zarte Pflänzchen der Wirtschaft irgendwie komplett zu zertreten. Und das ist jetzt eine Gratwanderung, auch übrigens in den USA. Glaubwürdig gegen diese Inflation zu arbeiten, das ist auch sicherlich der Grund für die Zinserhöhungen in Europa, die wir gesehen haben. Aber jetzt dann nicht unnötig Aktionismus aufzuzeigen und die Zinsen unermesslich schnell und groß zu erhöhen. Weil das, ja, würde dann letztendlich alles komplett an den Boden werfen.
Sie haben die USA gerade eben angesprochen. Die weisen ja gerne darauf hin, dass sie komplett autark sind und dass sie eigentlich von diesem weltweiten Energiemarkt überhaupt nicht abhängen. Also, aber auch dort ist ja die Inflation ein Thema. Und dort gibt es auch einen neuen Chef in der Fed, Kevin Warsh. Was macht der?
Also diese Autarkie und die bessere oder die Unabhängigkeit ist im Vergleich zu Europa natürlich deutlich größer. Also die USA haben Öl und Gas, auch in großen Mengen, und sind der berühmte Nettoexporteur. Aber komplett sind sie natürlich nicht abgekoppelt, weil der Ölpreis, der gilt ja nicht für die USA oder für Europa singulär, sondern es ist ja nun mal ein Weltmarkt. Und wenn der Weltmarktpreis steigt, wirkt es auch in den USA auch auf die Amerikaner. Und ein amerikanisches Unternehmen, da wird es ja mit dem Teufel zugehen, wenn die ihr Öl nicht zum Weltmarktpreis verkaufen, sondern günstiger, weil das die Politik gerne hätte. Und die orientieren sich dann am Marktpreis. Und die höheren Energiepreise sind auch bei den US-Verbrauchern und Unternehmen angekommen. Auch da ist die Zapfsäule so mehr oder weniger ja so ein bisschen der entscheidende Punkt, ja, wo Politik dann am Ende des Tages wirklich ankommt. Und ja, den Bogen zu schlagen zur Fed, sie hat deutlich weniger Spielraum, als sich das vielleicht der US-Präsident wünschen würde, der ja immer noch sehr, sehr gerne Zinssenkungen sehen würde. Niedrige Zinsen wären für Wirtschaft und Börse sicherlich sehr bequem, aber bei hartnäckiger Inflation kann er nicht darüber hinwegsehen und mal für die nächsten Wochen und Monate sicherlich mal mindestens das Niveau halten. Was die Märkte jetzt sehen, beziehungsweise was kommt, es ist deutlich kontroverser geworden innerhalb der Fed. Aber trotzdem kann man da jetzt nicht der Politik lieb Kind machen, sondern es wird sicherlich auch da eine glaubhafte Inflationspolitik geben. Und deshalb werden wir da keine Geschenke sehen und niedrige Zinsen auf absehbare Zeit.
Jetzt steht es uns gar nicht an, hier den Krieg da im Golf bewerten zu wollen und da groß politisch zu Aussagen hinreißen zu lassen. Aber wenn man schaut, dann hat es jetzt nicht so viele Gewinner gegeben bisher, ne? Also es ist eigentlich nichts besser als vorher. Die internationale Ordnung ist beeinträchtigt. Es wurden Milliarden aufgewendet. Aber was wir sehen, ist, es gibt eine, sagen wir mal, eine Rückkehr der erneuerbaren Energien. Um die war es in den letzten Jahren ein bisschen ruhig geworden, aber jetzt schaut man wieder umso stärker drauf.
Ja, also Sie sagen es, keine solcheartige Krise hat irgendeinen Gewinner. Ja, also Krieg, Unsicherheit, gestörte Lieferketten, das ist für niemanden gut und belastet uns alle, sei es auf einer Ebene, die wir hier nicht diskutieren, oder auch einfach wirtschaftlich. Und Krisen Gewinner, da ist man immer so ein bisschen vorsichtig, gerade in dem Kontext. Aber was sicherlich ist, dass solche Situationen und Krisen uns immer sehr, sehr deutlich unsere Schwachstellen offenlegen. Und wenn ein Konflikt in einer Region sofort einen Einfluss auf Öl- und Gaspreise und Energiepreise hat und die Inflation bewegt, dann merkt man am Ende des Tages, wovon man abhängig ist. Und deshalb bekommt dieses Thema erneuerbare Energien, weil wir nun mal in Deutschland und Europa, wenn wir jetzt mal Kerneuropa nehmen, nicht so viel Öl und Gas vorrätig haben. Und deshalb bekommen die wieder Rückenwind. Und aber nicht mehr aus dem Klimaaspekt wie vor einigen Jahren, sondern das ist jetzt ein Sicherheits- bzw. ein Standortaspekt. Und wenn Unternehmen oder Haushalte ihren Teil selber erzeugen können, unabhängig durch welche Form auch immer, dann sind sie natürlich unabhängiger und weniger anfällig für eine solche Art von Krisen. Es gibt immer noch genug Krisen, die wo die Energie vielleicht nichts zuträgt. Aber Erneuerbare lösen jetzt nicht über Nacht die Probleme. Es wäre schön. Aber wenn wir das langfristig verfolgen, und da ist, glaube ich, die Besinnung wieder zurückgekommen, weg von der Ideologie, wenn wir das langfristig verfolgen, sind wir weniger verletzlich. Und genau das hat jetzt diese Krise wieder getriggert und auch deutlich gezeigt.
Ja, und unmittelbar, Sie haben gerade eben auch die Privatpersonen mittelbar angesprochen und man hatte sofort gesehen, dass diese Balkon-Solarkraftwerke, Solarpaneele, die sind ja gerade durch die Decke gegangen, die wurden, haben sich ja verkauft wie geschnitten Brot. Aber trotzdem haben wir immer noch gesehen, dass die Abhängigkeit von fossilen Energien doch relativ groß ist, auch in Europa und obwohl es auch schon mal so eine Zäsur mit dem Ukraine-Krieg gab.
Ja, absolut. Also Öl und Gas ist ja weiterhin für uns notwendig. Also da kommen wir nicht drum herum, sei es jetzt Industrie oder auch der private Verbrauch. Das wird so schnell uns nicht verlassen. Aber Europa hat seit dem letzten Schock dazugelernt und die Schwachstelle schon damals erkannt. Und wir sind jetzt deutlich diversifizierter, sagen wir es mal so, in der Mittelherkunft dieser Rohstoffe, die wir nun was brauchen. Also wir sind ja nicht mehr so mit einem großen Engagement bei einem ja, Lieferanten, sondern es hat sich ja deutlich in Richtung Norwegen, Niederlande oder auch in Nordamerika, Katar verschoben. Das macht uns jetzt erstmal robuster, weil eine Streuung hilft natürlich, wenn sie keine Klumpen aufbauen, machen sie es etwas geschmeidiger so. Aber robust heißt jetzt nicht unabhängig. Also wir brauchen das immer noch von extern und auch da wiederum ist es ein Weltmarkt. Und wenn die globalen Preise sich verändern, dann müssen wir die auch bezahlen. Und deshalb weiter aufstellen ist die richtige Antwort an der Stelle und dann die Energie selbst erzeugen oder mehr Energie selbst erzeugen.
Solarenergie, vor allem Windenergie, war natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten viel diskutiert oder in aller Munde. Und generell Strom als Möglichkeit, Dinge zu betreiben und nicht nur über fossile Brennstoffe. Gilt dieser Boom auch für die Elektromobilität oder kommt der auch erst mit Zeitversatz?
Grundsätzlich gilt das auch für die Elektromobilität. Und hier geht es dann am Ende um die Frage, wie abhängig wir dauerhaft von den ja, fossilen Energieträgern und vom Verbrenner sein wollen. Ja? Also wenn wir uns an die Anfänge der Elektromobilität oder der, sagen wir mal, der breiten Elektromobilität zurückerinnern vor einigen Jahren, ging es ja immer um Reichweite, Ladeinfrastruktur und auch Preis. Was kosten die Modelle? Die gibt es nach wie vor, diese Überlegungen und diese Einwände, aber sie werden zumindest weniger und kleiner. Und die Reichweitenthematik ist, glaube ich, da sind wir uns einig, erledigt. Ladeinfrastruktur wird besser, und die Modelle, da ist natürlich jetzt immer die Klammer, wo kommen sie her, werden deutlich bezahlbarer. Und dadurch wird das E-Auto immer mehr zur Alternative. Aber wichtig ist auch hier, wie auch bei den Erneuerbaren, die Debatte ist jetzt nicht mehr ideologisch, sondern jetzt geht es um das wahre Leben, ne? Es ist praktisch geworden. Und was die Leute bewegt, ist die Frage, was kostet das Auto, was kostet der Kilometer, diese Berechnung kennen wir alle, und wo kann ich laden? passt das zu meinem Alltag? Und ich glaube, wir sind dabei, weil wir eben, ne, der Mensch ist dann am Ende des Tages pragmatisch, weil es jetzt um eine wirkliche Debatte geht, und die dann sich von der Politik etwas weglöst und zum normalen Markt wird. Und dann benötigt es auch am Ende des Tages keine Kaufanreize mehr. Also ja, da sieht man sicherlich die ein oder andere deutlichere Entwicklung als im Vergleich zu den letzten Jahren.
Aber dann hätte dieser Konflikt, über den wir eingangs gesprochen haben, ja doch nicht nur Verlierer hervorgebracht, sondern hätte es zumindest einen positiven Effekt gehabt oder zumindest eine Branche, die sagt, oh, ich spüre ein bisschen Rückenwind.
Das wäre der Branche sehr zu wünschen. Ja, also wenn man die Nachrichten verfolgt, wäre das schön. Ja.
Jetzt haben wir so ein bisschen skizziert oder Sie haben ein bisschen beschrieben, was die Auswirkungen dieses Kriegs auch noch in den nächsten Monaten sein können und vermutlich werden. Das ist natürlich auch für Anleger dann interessant. Welche Regionen, welche Branchen könnten jetzt eventuell profitieren? Worauf muss man achten? Wo sehen Sie die Chancen und wer wird vielleicht noch ein bisschen länger mit den Auswirkungen zu kämpfen haben?
Also unterm Strich sind ja Inflation und hohe Energiepreise als Kernelemente für Unternehmen erstmal sehr unterschiedlich in der Wechselwirkung und wird dann am Ende des Tages auch unabhängig von der Region, also das möchte ich ausklammern, sehr, sehr groß die Unterschiede nochmal auch zwischen den Unternehmen sichtbar machen. Wenn die Energie dauerhaft teurer bleibt, dann werden natürlich die Unternehmen profitieren, die eine hohe Preissetzungsmacht haben und die vom Investitionsbedarf profitieren. Also wir reden konkret jetzt über Energieinfrastruktur, Stromnetze, Automatisierung sowie aber auch alles, was mit Rechenzentren und künstlicher Intelligenz zu tun hat, weil da können sie die Preise einfach hochziehen, weil die Nachfrage so stark ist. Unter Druck kommen natürlich die klassischen, hauptsächlich natürlich auch deutschen energieintensiven Branchen. Da reden wir über Chemie, reden wir über Grundstoffe, aber auch Teile der Automobilzulieferer. Der klassische Einzelhandel und auch margenschwache Geschäftsmodelle sind dann sicherlich auch etwas mehr im Feuer als andere, weil die Kosten einfach nicht weitergeben können. Der zweite Aspekt oder ein zentraler Aspekt hier sind nochmal die Zinsen. Wenn die Inflation halt doch etwas länger hoch bleibt, geraten viele hochverschuldete oder stark verschuldete Unternehmen nochmal weiter unter Druck. Aber auch wenn wir jetzt an die Immobilienwerte direkt denken, die zum Beispiel auch sehr, sehr stark abhängig sind von Zinsen. Wenn wir rauszoomen, und das ist ja immer so die Essenz, bei solchen Diskussionen, wird es wieder so sein, dass es wenige Gewinner gibt, die deutlich überproportional gut laufen in dieser Zeit. Und dann wird sich herausstellen, wie robust die Geschäftsmodelle sind. Aber wir müssen weiterhin darauf achten, dass wir ein gutes strukturelles Wachstum im Unternehmen haben. Und da ist man, glaube ich, mit den Erstgenannten zumindest mal in einem positiven Bereich.
Und ansonsten machen wir einfach fürs kommende Jahr so, dass wir uns im Winter mit Klimaanlagen eindecken und darauf hoffen, dass es wieder so eine Hitzewelle gibt wie dieses Jahr im Juni. Da
Sehr
glaube ich,
gerne,
da
sehr
wurden
gerne.
gute
Ja,
Profite gemacht
das
damit.
kann Leben retten. Ja, absolut.
Super. Herr Mertens, ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit. Heute wieder viel gelernt, viel mitgenommen. Und ich glaube auch, dass es für die Anleger und für die Zuhörer interessant war, mal Ihre Einschätzung zu hören, wie Sie sehen. Wie Sie es einschätzen, dass sich die Situation ja noch weiterentwickelt. Das Schlimmste, glaube ich, haben wir, wie Sie es eben gesagt haben, ist vorbei. Wir kommen mit einem blauen Auge davon. Es tut noch ein bisschen weh, aber es heilt ab. Merten Sie, vielen herzlichen Dank.